11.03.24, Israel im Krieg, Tag 157. Ramadan hat begonnen. Seit ungefähr 2 Wochen habe ich angekündigt, dass wir uns in der Vor-Ramadan-Zeit befinden, eine angespannte Situation. Wir hatten die Hoffnung, dass eventuell ein Geiseldeal, Geiseln für palästinensische Terroristen, Gefangene und eine Feuerpause, dass das zustande kommen wird. Ist leider nicht zustande gekommen. Das ist bedauerlich. Nach wie vor 134 Geiseln in den Händen der Terroristen im Gazastreifen. Daran hat sich leider nichts verändert. Und jetzt hat Ramadan begonnen, gestern Abend. Und wir befinden uns heute am ersten Tag von Ramadan. Große Sorgen haben natürlich hier auch das Sicherheitssystem begleitet. Mit Blick Richtung Ramadan und jetzt auch die Anfänge von Ramadan, insbesondere mit Blick zu jungen muslimischen Männern im Alter von 20 bis 40 in der Regel, die in den letzten Jahren zu jedem Ramadan in Jerusalem insbesondere, aber nicht nur in Jerusalem, immer wieder randaliert haben und das natürlich jetzt gerade in diesen jetzigen Tagen und Wochen sehr problematisch werden könnte. Deshalb sind wir dort im Bereich Jerusalem, insbesondere aber nicht nur dort, sondern im gesamten Gebiet der Westbank, von Judäa und Samaria, extrem aufgerüstet, gerade mit ungefähr 15.000 Soldaten und Soldatinnen, also über 20 Bataillone allein der Armee. Hinzu kommen natürlich noch andere Special Forces, die Polizei noch, natürlich der Inlandsgeheimdienst, die Grenzpolizei in Sachen Fauda natürlich, Mr. Ravim, die ihr kennt. Das sind alles Einheiten, die gerade in Alarmbereitschaft sind, 24/7, die nächsten Wochen natürlich, alles was im Bereich Jerusalems und der Westbank, Judäa, Samaria liegt, um natürlich einen Terroranschlag zu vereiteln. Ein erster Terrorist wurde in Jenin eliminiert, namens Mohammed Jabbar. Er wurde eliminiert, weil er sich auf dem Weg befunden hat, einen Terrorakt auszuführen. Er hatte an sich eine geladene Waffe und einen Sprengsatz. Und deshalb hat der Inlandsgeheimdienst mit der Armee ihn aus dem Weg geräumt. Fangen wir aber mit dem Wichtigeren an. Im Endeffekt klingt es oft, und das hat auch Ahmad Mansour irgendwo gesagt, es klingt natürlich nach Kulturkampf, was so passiert auf der Welt zwischen den verschiedenen Kulturen, den verschiedenen Religionen, den verschiedenen Zivilisationen. Ein Kampf teilweise zwischen Freiheit und Diktatur, zwischen Menschen, die den Tag und das Leben lieben, und Menschen, die den Märtyrertod herbeisehnen und nicht nur sich selber in den Abgrund, sondern auch ihre gesamte Familie und Umfeld in den Abgrund ziehen. So sieht es aus, so ist es leider auch teilweise richtig, doch wir sollten niemals verallgemeinern. Ich selber bin unter Muslimen in Berlin-Wedding aufgewachsen und meine engsten Freunde bis heute sind Muslime, türkische und kurdische Muslime, die ich wie meine eigenen Brüder liebe, wirklich liebe wie meine eigenen Brüder. Und ich hoffe, ihr hört hier jetzt auch zu. Und falls ihr nicht zuhört, dann hoffe ich, dass ihr das wisst. Ihr wisst, wen ich meine. Und deswegen geht als erstes hier ein herzliches Ramadan Mubarak oder Ramadan Karim raus. Gesegnete Ramadan-Tage, ein gesegnetes Fest an meine muslimischen Freunde, an die Muslime, die in Freiheit, in Frieden, mit einem demokratischen Verständnis, Seite an Seite auch mit dem Rest der Welt leben möchte, in gegenseitiger Toleranz und Respekt. Und auch mich als Juden und mittlerweile auch Israeli, sowohl damals als auch heute, geschätzt haben, respektiert haben, toleriert haben und wie einen Bruder behandelt haben. Das werde ich nicht vergessen. Damals meine muslimischen Freunde, die zu mir gehalten haben, auch in wirklich schwierigen Tagen, wo sehr viele Muslime mich angefeindet haben, gab es immer Muslime, die zu mir gehalten haben. Und ich bin einigen Muslimen tatsächlich auch mein Leben dankbar, kann man sagen. weil ohne sie wäre ich damals im Wedding, hätte ich die Zeit damals nicht überlebt. Das klingt dramatisch, das war es auch tatsächlich. Also zurück zu uns, hoffen wir, dass natürlich die Feiertage jetzt, die Ramadan-Feiertage jetzt die nächsten Wochen, soweit es geht, friedlich vorübergehen werden. Ich gehe davon aus, das mag jetzt pessimistisch klingen, ist aber realistisch, weil natürlich mit Blick in die letzten 20 Jahre, die ich jetzt mittlerweile seit 23 Jahren, aber über 20 Jahre, die ich natürlich hier im Lande beobachte, wann so die Peak-Situationen sind, und Ramadan ist so ein Peak-Situation, wo eigentlich immer, jedes Jahr es einige durchgeknallte Dschihadisten gibt, die den Ramadan-Monat nutzen, um den Märtyrertod zu erleiden. Und das wird eventuell auch in den nächsten Wochen passieren. Was ich damit meine ist, ist gut möglich, dass der eine oder andere Terroranschlag erfolgreich durchgeführt werden wird von Terroristen. Es ist schwierig, 100% jeden Terroristen und jede Terrorzelle und jeden Terroranschlag zu vermeiden und die Terroristen abzufangen, bevor sie den Terrorakt durchführen. Wir müssen dranbleiben, wie gesagt, sehr viele Soldaten und Soldatinnen, die dort natürlich im Einsatz sind. Wenn wir nach Gaza gehen, gibt es Berichte, was ich jetzt ich kann es nicht bewilligen, also ich weiß nicht derzeit zumindest noch nicht, ob es stimmt oder nicht, ob die Nummer 3 der Hamas eliminiert wurde, ein Mann namens Marwan Issa, den natürlich alle hier in Israel und in der Region, die sich mit der Hamas und überhaupt radikal-islamistischen und Hamas-Terror beschäftigen, ist dieser Mann natürlich eine große Nummer in der Hamas. Marwan Issa, die Nummer 3, der Stellvertreter von Mohammed Def. Marwan Issa wird auch als Generalstabschef gesehen, also so eine Art Chef des bewaffneten Flügels, kann man irgendwo sagen, oder der Armee der Hamas. Also wenn wir das jetzt übersetzen würden, wenn wir jetzt die Hamas als ein Militär wahrnehmen würden, und vor allem Marwan Issa ist der Verbindungsmann zwischen dem bewaffneten Flügel der Hamas und dem politischen Flügel der Hamas. Also ein sehr, sehr wichtiger, eine sehr wichtige Figur, die Nummer 3, die eventuell durch einen israelischen Angriff eventuell eliminiert wurde. Das wird sich eventuell in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen, ja, vielleicht erst nach mehreren Monaten herausstellen. So wie im Fall von einem anderen Hamas-Megaterroristen, und zwar die Nummer 4, Salah Haruri, der vor genau 3 Monaten in Beirut im Bezirk Dahia, dem bekannten Hezbollah-Bezirk in Beirut, eliminiert wurde. Und Israel sich nicht zu der Eliminierung bekannt hat. Jetzt, 3 Monate später, hat sich Israel dazu bekannt, hat bestätigt, dass Salah Haruri durch Israel eliminiert wurde. Eine klare Message an die Hamas-Spitze. Salah Haruri, die Nummer 4, haben wir vor 3 Monaten eliminiert. Die Nummer 3, Marwan Issa, haben wir eventuell jetzt eliminiert. Und dann geht es weiter Richtung Nummer 2 und Richtung Nummer 1. Ich denke, die Stoßrichtung ist ganz, ganz klar, und dahin führt die Reise. Wenn wir weiter natürlich auch in den Gazastreifen gucken, weil da sind wir gerade, stellt sich heraus, dass in den letzten Tagen, Wochen die Hamas tatsächlich unter Druck gerät wegen dem israelischen Vorgehen, insbesondere auch in Khan Yunus und darüber hinaus. Und sie bedrohen mittlerweile auch, ohne ein Blatt von dem Mund zu nehmen, die eigenen Leute im Gazastreifen nicht mit den Israelis zu kooperieren. Weil natürlich Israel versucht hier innerhalb des Gazastreifens bestimmte Clans eventuell von der Hamas abzubringen, beziehungsweise Clans, die eh nicht mit der Hamas sind, dass da eventuell intern Dinge geschehen oder eventuell auch Informationen rauskommen an die israelische Seite, um da insbesondere zur Situation mit den Geiseln, aber nicht nur die Geiseln, dass man da Informationen bekommt. Und das versetzt die Hamas sehr unter Druck. Sie wissen, dass sehr viele Menschen im Gazastreifen mittlerweile die Schnauze voll haben von der Vorgehensweise der Hamas. Nicht jeder will dort den Märtyrer töten. Nicht jeder sehnt dort den Märtyrertod herbei, nicht jeder ist einverstanden mit diesem Krieg und dieser Unmut, den kennen die Hamas-Terroristen natürlich und sie warnen die Menschen davor. Wer mit den Israelis kooperiert, der wird ein ganz, ganz schnelles Ende finden. Wir haben nach wie vor Khan Yunis, insbesondere den Westteil von Khan Yunis, dort die Hamad, den Hamad-Bezirk, den haben wir im Blickfeld, dort sind wir am Operieren, eine harte Nuss, wo wir jetzt seit ungefähr einem Monat im intensiven Nahkampf sind und dort immer wieder Situationen sind, die wir natürlich tagtäglich, und wir haben erst heute gab es eine Situation, wo aus einer Wohnung, wir versuchen ja da wirklich jede Wohnung zu checken, also zu clearen. Und in einem Fall ist da zum Beispiel ein Terrorist, hat dort aus einer Wohnung geschossen und wir haben mit einer Matador-Panzerabwehr-Handwaffe, hat die EGOS-Einheit, das ist eine Eliteeinheit, die Eliteeinheit der Golani-Infanterie-Einheit, wurde mit einer Matador-Rakete in diese Wohnung geschossen und diese Matador-Panzerabwehr-Handwaffe, die kann in einer Wohnung ein Zimmer angreifen, ohne dass das Nachbarzimmer beschädigt wird. Und das war in diesem Fall der Fall. Der Terrorist wurde eliminiert in Zimmer A und seine Frau und zwei Kinder in Zimmer B wurden nicht verletzt. Ja, das sind so die Situationen, wo man im Nahkampf natürlich versucht, so präzise wie möglich vorzugehen, unterscheiden zwischen Terroristen und Zivilisten, sogar in einer Wohnung, wo es sowohl als auch gibt. Und das ist äußerst schwierig und das kann man, diese Situation, die ich jetzt gerade schildere mit der Matador-Rakete, nennen wir es kurz, das sind Situationen, die erst passieren können, dass man so präzise vorgeht, nachdem man sich in einem gewissen Gebiet für längere Zeit, sage ich jetzt mal, niedergesetzt hat, dort das Gebiet mehr oder weniger unter Kontrolle hat und die Bewegungen der Terroristen beobachten kann, wochenlang, teilweise tagelang und dann zu einem Zeitpunkt zuschlagen kann, wo es dann tatsächlich präzise sein kann, weil man natürlich mittlerweile verstanden hat, wo sich der Terrorist bewegt, wie viele Zivilisten in seinem Umfeld sind und mit welcher Waffe man am besten in welcher Situation, an welchem Ort ihn angreift, um keine Zivilisten mit in den Tod zu ziehen. Das Beispiel jetzt gerade, ich hoffe, dass ich das veranschaulichen konnte, dass in einer Wohnung einerseits ein Terrorist getötet wurde, andererseits seine Frau und seine zwei Kinder nicht verletzt wurden im Nachbarzimmer. Nach wie vor natürlich Sirenen, heute erst wieder in Eilat, nach ungefähr 3 Wochen, wo es dort keinen Sirenenalarm gab und auch in Kiryat Shmona im Norden Israels, das heißt am äußersten Süden bis zum äußersten Norden des Landes Sirenenalarm und natürlich auch Raketenbeschuss, eine tagtägliche Situation, insbesondere aus dem Libanon, wo nicht nur Raketen, sondern auch Drohnen, bewaffnete Drohnen, also Drohnen mit Sprengsätzen hier über die Grenze kommen, eigentlich auch mittlerweile eine tägliche Situation, auf die wir reagieren, so wie wir im Gazastreifen natürlich sehr viele Infrastrukturen der Terroristen angegriffen haben und zerstört haben, so zerstören wir jeden Tag immer mehr Terrorinfrastruktur der Hisbollah im Libanon. Also peu à peu setzen wir dort sehr, sehr viel Sprengkraft ein, um die Terroristen, um ihnen ihre liebsten Terrorzentralen, sage ich jetzt mal, zu nehmen. Es sind Tausende, deshalb ist das auch wieder ein langer Weg, aber wir befinden uns mittendrin. Nach 5 Monaten des Ping-Pong zwischen der Hisbollah, dem Libanon und Israel auf der anderen Seite ist natürlich der Norden Israels nach wie vor Kriegszone, unbewohnbar, gefährlich, Menschen wurden getötet, das alles stimmt. aber wir schlagen auch zurück. Und die Hisbollah fühlt das jeden Tag. Die Frage ist, wie weit sie sich noch aus dem Zimmer, aus dem Fenster hängen wollen, weil es für sie definitiv nicht ratbar wäre. Aber dasselbe dachten wir auch, deshalb Vorsicht, dasselbe dachten wir auch in Sachen Hamas vor dem 7. Oktober. Und am 7. Oktober wurden wir eines Besseren belehrt, weil wir natürlich dachten, dass wir sie abschrecken. Denkste. Sie waren nicht abgeschreckt. Sie sind am 7. Oktober auf brutalste Weise nach Israel einmarschiert. Eine komplette Invasion von vielen Tausenden Terroristen und Zivilisten, die hier gemacht haben, was sie gemacht haben. Dasselbe könnte auch aus dem Libanon passieren, hätte passieren können um den 7. herum, könnte eventuell auch heute noch passieren. Und deswegen sind wir dort natürlich in hoher Alarmbereitschaft. Morgen im UN-Sicherheitsrat wird, so wie es aussieht, eine Sitzung stattfinden, eine Emergency Meeting, und zwar zu den Vergewaltigungssituationen hier in Israel am 7. Oktober. Ihr wisst, es gibt einen Report, einen Bericht, der von der UN geschrieben wurde, wo bestätigt wurde, dass es viele Vergewaltigungssituationen gab, brutale Vergewaltigungssituationen am 7.10. Und Israel hat die UN bzw. UN-Sicherheitsrat-Mitglieder aufgefordert, dort eine Emergency Meeting einzuberufen. Und 8 Staaten sind der israelischen Aufforderung gefolgt. Die USA, England, Frankreich, Malta, Ecuador, Japan, Slowenien und die Schweiz. Dass die Schweiz dem gefolgt ist, finde ich interessant. Was ich auch interessant finde, ist, dass andere Länder dem nicht gefolgt sind. Ja? Das sind natürlich Beobachtungen, wo man hier natürlich gerade in Sachen Vergewaltigungsfälle, wenn schon die UN bestätigt, ich verstehe das Staaten nicht, zumindest Staaten, die nicht in dem, auf der Terrorachse sind, warum man dem nicht zustimmt, eine Emergency-Meeting zu halten. Ich meine, Frauen sind Frauen, Vergewaltigungsfälle sind Vergewaltigungsfälle, aber es scheint, sondern es ist so, wie es ist. Wir sehen es ja mittlerweile seit Monaten, dass die Vergewaltigungsfälle an jüdischen Frauen anders wahrgenommen werden in der Welt, auch leider in der westlichen Welt, bei sehr vielen feministischen Organisationen, wo diese Situation komplett unbeachtet, im besten Fall unbeachtet gelassen wurde und im schlechtesten Fall abgestritten wurde, beziehungsweise man sogar noch dagegen vorgegangen ist. Und das ist schon eine Realität, die man sich vor dem 7. Oktober so nicht hätte vorstellen können. Doch gut zu wissen, jetzt ist gut zu wissen, 5 Monate nach dem 7. Oktober, wer ist Feind? Und wer ist Freund? Und wenn wir bei Feind und Freund sind, habe ich manchmal ein Gefühl, dass man in Deutschland, überhaupt auf der Welt, so ein bisschen auch naiv, nicht in den Sicherheitskreisen natürlich, aber doch schon gerade so in Richtung teilweise Politik und Medien, ist man da so ein bisschen, glaube ich, merkt man nicht, was sich da so zusammen brüht. Und zwar findet jetzt erst die nächsten Tage auch eine Marineübung im nördlichen Indischen Ozean statt, da um den Oman herum. Und da sind die 3 Hauptländer, Hauptstaaten, die in dieser Marineübung teilnehmen. Das ist Russland, China und der Iran. Russland, China und der Iran. Diese 3 Länder zusammen in einer Marineübung. Ich denke, das sagt alles. Und wisst ihr, was noch interessant ist? Repräsentanten von anderen Staaten, deren Marine, zum Beispiel Pakistan und, aufgepasst, Südafrika, die an dieser Übung teilnehmen werden. Repräsentanten von aus Südafrika und Pakistan. Südafrika, ja, ihr könnt euch an Den Haag erinnern, das kommt nicht einfach von irgendwo, das ist kein Zufall. Das sind Dinge, die man natürlich so in Friedenszeiten, sage ich jetzt mal, nicht so bemerkt. Aber kaum ist man in Krisensituationen, da sieht man plötzlich schwarz auf weiß, wer ist wo auf dieser Welt, wer ist für und wer ist gegen, wer ist Freund und wer ist Feind. Und das sind Dinge, die, das sind Fakten, da muss man nicht drum herum reden, ja. Das ist ganz klar, was sich hier zusammentut. Und wenn wir jetzt noch eine interessante Sache kurz ansprechen, beziehungsweise zwei oder drei, weil es passieren ja so viele gegen Ende hin, weil das auch schon wieder eine längere Folge wird, gibt es Hinweise mittlerweile, dass der Iran mit Hilfe irakischer und afghanischer schiitischen Terrormilizen, davon gibt es ja aus dem Iran geförderte Dutzende, ja, allein im Irak, aber auch in Afghanistan und afghanische Milizen auch, die sogar in Syrien gekämpft haben, Zeynep Yun, Fatim Yun, ich weiß nicht, wem diese Terrormiliznamen etwas sagen, aber das sind Söldnermilizen aus Afghanistan und Pakistan, die in Syrien für den Iran, also auf der Payroll des Irans, gekämpft haben, im Auftrag des Irans. Und mittlerweile sieht es so aus, dass der Iran, also da gibt es zumindest Hinweise, den Versuch unternimmt, Israel früher oder später auch anzugreifen mit irakisch-afghanischen, schiitischen Terrormilizen über Jordanien. Das heißt, aus dem Irak über Jordanien an der Ostflanke Israels auch wieder so eine Art Invasion mit schiitischen Terrormilizen, nicht vom Süden, nicht vom Norden Israels, sondern vom Osten aus Jordanien. Und für diejenigen von euch, die die Karte Israels nicht so ganz vor Augen haben, die längste Grenze Israels ist die Grenze zwischen Israel und Jordanien. Und das ist ein Gebiet, was natürlich zwei Länder, die miteinander Frieden haben, wo auf der jordanischen Seite natürlich zum einen über 50% der Bevölkerung Palästinenser sind und zum zweiten nicht wenige dort auch Irakis und Syrer in den letzten Jahren durch die internen Kriege, insbesondere alles, was so im Bereich des IS, dem Kampf gegen den IS, aber auch alles, was so mit dem iranischen, mit den iranischen Revolutionsgarden zu tun hat, sind nicht weniger Irakis und Syrer nach Jordanien gegangen. Und die Bevölkerung Jordanis ist demnach größtenteils entweder palästinensisch oder syrisch und irakisch mittlerweile. Also es ist wirklich eine ganz kleine Minderheit, die vom haschimitischen Königreich, sage ich jetzt mal, abstammt. Und dem ist sich natürlich der König bewusst. Und deshalb ist auch das Sicherheitssystem dort ein ziemlich striktes, ein sehr gut aufgestelltes Sicherheitssystem mit sehr vielen Undercover-Sicherheitsleuten, die dort im ganzen Land natürlich für Ordnung sorgen, auch mit harter Hand, wenn es sein muss. Zum Schluss noch eine Sache, die interessant ist, einerseits schockierend, andererseits natürlich nichts Neues, ist die Situation, wenn wir kurz zurück nach Europa gehen. In Amsterdam hat gestern das Holocaust-Museum aufgemacht und da gab es Krawalle von diesen, sie nennen sich zumindest Pro-Palästina-Demonstranten. Das ist immer ein Gesocks, was nur am Krawallmachen ist, am Rumgrölen ist, am From the River to the Sea schreien ist und natürlich alles attackieren, beleidigen und bedrohen, was nicht ihrer Meinung ist. Und mir ist schon klar seit vielen Monaten, dass diese Kundgebungen, auf denen es angeblich um Pro-Palästina geht, im Endeffekt nur antisemitisches Gesindel ist. Und das beste Beweis, dass ich damit recht habe und viele von euch, die mir zuhören, wissen das natürlich auch, ist gestern in Amsterdam gewesen, bei der Eröffnung des Holocaust-Museums gab es wieder so eine riesige Kundgebung von genau diesem Gesocks, die dort ein Problem damit hatten, dass ein Holocaust-Museum in Amsterdam geöffnet wird. Ja? Und ich habe heute auf Social Media gepostet, dieses antisemitische Pack hat ein Problem nicht nur mit sich zur Wehr setzenden Juden, sondern auch mit schon längst getöteten Juden.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.